wie man der angeborenen Verderbnis der menschlichen Natur durch das Geistesleben widerstehen könne. Betrachtung von Michael Hahn nach Römer 8, Vers 12 bis 17. Angefochtene Seele, du schreibst mir von Versuchungen, die dir aus deinem Naturleben erwachsen. Bedenke aber dabei, dass alle Menschen solchen mehr oder weniger ausgesetzt sind. Denn sie sind schon von Geburt aus in stärkerem oder schwächerem Grade alle mit diesem Übel belastet. Lass dich also solche Anfechtungen nicht wundern, zumal du jetzt in einem Alter stehst, in dem sich die Adamsnatur in dieser Hinsicht am meisten hervortut. Gleichgültig dürfen dich aber deine Erfahrungen nicht machen. Denn Natur ist nicht Gnade oder Geist. Eben die Natur ist es, die der Geist beherrschen und überwinden muss. Wir sind nicht nur halbe, sondern ganze Toren, wenn wir uns entschuldigen wollen und sprechen. So sind wir einmal von Natur. Wir können uns nicht ändern. Jawohl, aber Gott kann uns ändern und will es auch tun, wenn wir nur seine Machen nicht ausweichen. Soll die Neuschaffung bei uns geschehen, so müssen wir uns an ihn wenden und unser Herz ihm ergeben. Sind wir hierzu nicht bereit, so kann er nicht helfen und muss uns mitsamt unseren Entschuldigungen zur Hölle fahren lassen. Denn Fleisch und Blut kann das Königreich Gottes nicht ererben. Was sollte auch Gott mit unserer ungeistlichen, unartigen Natur und ihren wilden Begierden im Himmel tun? Wenn der Mensch kein höheres Geistesleben in sich bekommt, so kann er in seiner alten Adamsnatur nicht anders als durch Lüste in Irrtum sich verderben und erbärmlich zurichten. Es ist oft nicht zu begreifen, wie der Mensch, der im Grimm der ewigen Natur, im Zorn Gottes lebt, außer Christus sich in rasendem Unsinn von finstern, satanischen Trieben beherrscht, selber erschrecklich zurichten muss. Dies kann auf eine mehr merkliche Weise oder im Verborgenen durch Fleisches- und Geistesbefleckungen geschehen. Obgleich beide eben Verderbungen des alten Menschen sind, so können doch die Fleischesbefleckungen eher gehoben werden als die Geistesbefleckungen. Ach, wie ist doch den armen Adamskindern die Neugeburt so notwendig und unentbehrlich. Ohne diese mache sich niemand die Rechnung, in den Himmel zu kommen und selig zu werden. Nur was vom Himmel kommt, kann wieder in ihn eingehen. Da aber Gott ein Geist ist und der andere Adam, Jesus Christus, der Stammvater des geistlichen Lebens, auch ein lebendig machender Geist heißt und ist, so ist alles, was aus ihm geboren ist, geistlicher Art, Natur und Eigenschaft. Wenn nun ein Mensch dieses höhere Geistesleben in sich bekommen hat, so ist er darum noch nicht ganz Geist, sondern das alte Adamsleben ist seiner Art und Natur nach noch in ihm. Gegen dieses niedere, sinnliche Naturleben muss das höhere Geistesleben streiten und dies nicht nur einmal, sondern es viel tausendmal überwinden und beherrschen. Umgekehrt soll aber das alte Leben eine Triebkraft sein, die zum Wachstum des neuen Lebens im rechten Lichte betrachtet beitragen muss. Dies ist aber nur bei redlichen, ganz gottergebenen, ernstlichen Seelen der Fall. Bei solchen ist ein wahrer Anfang des Wiedergeburtslebens vorhanden. Wo aber das Fallsleben nicht zum Gedeihen des göttlichen Lebens treibt, da ist meines Erachtens noch kein guter Grund gelegt, und man darf höchstens einen gut meinenden, aber faulen Willen, ein unentschlossenes Gemüt und ein unfestes Herz voraussetzen. Eine Seele, die sich ganz Gott ergeben hat und sich ihm überlässt, hat nicht nur lebendige, wesentliche Eindrücke, sondern auch himmlisches Lichtsalz erlangt und bekommt solches noch immer mehr. Denn dies ist die Nahrung des Geistes, der sich dem finstern Naturleben widersetzt. Wird die Seele im Kämpfen nachlässig, so verliert sie die Geistesmitteilungen und kann im Fleisch vollenden, was im Geist angefangen war. Bedenkt man nicht, dass die sündigen Unarten, die sich in der kleinen Welt, in der menschlichen Natur hervortun, zu größerem Ernst und Eifer antreiben müssen, so wird man im Kampf leicht unmutig, verlegen und verdrossen, insbesondere wenn man glaubt, dass man im Bekehrungsstand von der Sünde kein Gefühl mehr haben sollte. Die Seele kann aber auch übermütig, gleichgültig, frech und trotzig werden, wenn sie sich im Geiste überschätzt und sich von dem, was doch in der Tat Finsternis ist, nicht will kränken und betrüben lassen. Darum soll man in den Anfechtungen eines Teils nicht glauben, dass man ganz Fleisch sei, sondern sich im Geiste der Natur entgegensetzen, andern Teils aber, wenn man sich geistlich fühlt, nicht vergessen, dass man noch im Fleischesleibe wohnt. Wenn wir im Geiste leben, so töten wir durch den Geist des Fleisches Geschäfte. Ein geistlich gesinnter Mensch ist eingekehrt, von dem Kreatürlichen und Sinnlichen abgeschieden und kann durch alles, was sich seinen Sinnen anbietet, veranlasst werden, das ewige Eine zu begehren, so dass sich ihm die Ausflüsse Gottes eröffnen und er dadurch im Geiste stärker und in seinem Glaubensleben fester wird. Einen irdisch gesinnten Menschen kann dagegen in der versuchungsvollen Welt alles auf der Seite anfassen, die dem, was von außen an ihn herantritt, gleichförmig ist, so dass er von finstern Einwirken infiziert, angesteckt, vergiftet werden kann. Es kommt keiner zu einem starken Geistesleben, der nicht mit Wachen und Beten und ernstlichem, ununterbrochenem Gottsuchen anhält. Jeder Sündenanfall und jede Versuchung soll den Menschen zu Gott treiben und jagen. Geschieht das nicht, so führt ihn die Sünde weiter von Gott weg und bringt ihn endlich um die Gnade. Lässt aber der Mensch im Kampf wieder das Böse nicht nach und hält mit Beten und Dringen an, so kann der Sündenanfall bald zu seinem Ende kommen. Zusammenfassend möchte ich also sagen, je öfter und stärker mich die Sünde anfällt, desto mehr soll sie mich zu Gott treiben. Werde ich im Widerstand gegen sie nicht müde, bis sie ihr Äußerstes versucht hat, so muss und wird sie mich aus mir selbst, der kleinen Welt und allem ungöttlichen Werk und Wesen heraus und in Gott, meinen Ursprung, ja in den Himmel hineintreiben und jagen. Sollte jeder Anfall des Bösen auch nichts weiter an mir ausrichten, als dass ich Gott desto sehnlicher und herzlicher suche und nicht ruhe, bis ich in ihm Frieden, Ruhe, Freiheit und Leben gefunden habe, so hat mir die Sünde nicht nur nichts geschadet, sondern im Gegenteil sehr viel genützt. Hieraus ist klar, dass man für solchen Stand im Guten und dem Bösen gegenüber ein redliches, ganz gottergebenes Herz haben muss. Fehlt dies, so ist der Mensch wankelmütig, und wer sollte ihm dann raten oder helfen können? Darum sagt Jakobus: Machet eure Herzen keusch, ihr Wankelmütigen. Jakobus 4, 8. Wenn mich ein unreiner Gedanke, der sich in mir regt, nicht in gleicher Weise zu Gott treibt, wie wenn ich die Sünde in der Tat begangen hätte, so zeigt das an, dass ich im Herzen noch mit der Sünde spiele und vor Gottes Augen eine doppelherzige Seele bin. Wie leicht kann bei einer solchen Gesinnung die Lust empfangen und hernach die Sünde ausgeboren werden? Ein doppelherziger Mensch ist dem Faulen gleich, der immer nur gerne zuschaut, wenn andere in der Arbeit stehen. So ist es auch bei den Trägen im geistlichen Kampf und Streit. Dürfen aber die Fleißigen Gott genießen und erfahren, so haben jene Faulen das Nachsehen. Sie bleiben der göttlichen Weisheit leer. Denn diese kommt nicht in eine doppelherzige, boshafte Seele und wohnt in keinem Leibe, der der Sünde sklavisch unterworfen ist. Gott bewahre uns in Gnaden vor diesem gefährlichen Zustand, der aber leider bei vielen wahrzunehmen ist. Er erhalte uns um seines Namens, seiner Ehre, um unseres ewigen Heils und unserer Seligkeit willen in seiner göttlichen Zucht. Lied nach Melodie: Jesus, meine Zuversicht. Überwinder der Natur, lass mich durch dich Freiheit finden. Meine neue Kreatur wollst du ganz und gar vollenden. Tilge weg, was dir missfällt in mir, deiner kleinen Welt. Ohne Nahrung kann ich nicht mich mit meinen Feinden schlagen. Wenn es mir an Kraft gebricht, lass mich's deinem Herzen klagen. Weise mich nicht leer von dir, Geisteskräfte schenke mir. Kräfte der Allmächtigkeit lasse meinen Glauben fassen, dass ich möge alle Zeit deinem Wirken sein gelassen. Glaube, der dich ziehet an, alles überwinden kann. Sei du doch nicht allzu fern, wenn in mir ist Not vorhanden. Du hast ja den deinen gern stets in Nöten beigestanden. Zeige mir, wie stark du bist, liebster Heiland Jesu Christ.